Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Michael Kirchner zum Thema KI-Agenten. Michael Kirchner ist Senior Business Automation Partner und Technical Specialist bei IBM und Experte für die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Im ersten Teil haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie wir von der klassischen Business Automation zum Thema KI-Agenten gekommen sind, welche Arten von Aufgaben oder Prozessen sich besonders gut für agentische KI eignen und wie die Agenten genau funktionieren.
Eine vernünftige Definition wäre, dass ein Agent ein intelligenter digitaler Helfer ist, der mittels KI eigenständig Aufgaben übernimmt, Entscheidungen trifft und mit Menschen oder Systemen interagiert, ohne dass eben, das hast du ja am Anfang schon gesagt, jeder einzelne Schritt irgendwie manuell vorgegeben oder gesteuert werden muss. Also diese Autonomie ist natürlich genau das große Novum, was wir bei den AI-Agenten haben. Ein Agent verfolgt dabei selbstständig eben Ziele, versteht auch komplexe Aufgabenstellungen und löst diese eben mit den ihm zur Verfügung stehenden Werkzeugen. Und das tut er typischerweise, indem er erstmal plant, was er tun will, dann eben diesen Plan ausführt und je nach agentischer Implementierung zwischendurch auch immer wieder im Sinne von so einer Selbstreflexion darüber nachdenkt, ob er seinem Ziel eigentlich näher gekommen ist, ob der Ausführungsplan noch der richtige ist oder ob er den Ausführungsplan dann noch korrigieren muss.
Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte ihn unbedingt zuerst hören. Heute spreche ich mit Michael darüber, welche rechtlichen und ethischen Herausforderungen der Einsatz von KI-Agenten mit sich bringt, warum Salesforce keine neuen Softwareentwickler mehr einstellen will und welche Unternehmen von KI-Agenten profitieren können. Und jetzt geht's direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören! Eine Herausforderung, auf die du ja schon mehrfach kurz eingegangen warst, ist natürlich auch der rechtliche Rahmen hier in der EU. Das heißt der EU AI Act, und da ist ja gerade so, große Sprachmodelle oder Fundamentalmodelle sind ja schon mal eine extra Klasse, die da, für die das auch schon mal angepasst wurde. Agentische Systeme, KI-Systeme sind jetzt aus meiner Sicht jetzt noch mal eine ganze Stufe draufgelegt. Kann das funktionieren? Wird das funktionieren? Wie siehst du das?
Ja, also ich kann natürlich keine Rechtsberatung geben, aber der rechtliche Aspekt ist enorm wichtig, denn zweifelsohne AI-Agents fallen in den Einflussbereich des EU-AI-Acts. Daran kann gar kein Zweifel herrschen. Und dementsprechend sollte man sich bereits vor der Umsetzung der ersten Agents Gedanken darüber machen, beispielsweise in welche Risikoklasse gemäß des EU-AI-Acts der Use Case fällt und einzuordnen ist, mit dem man sich dort beschäftigen möchte. Die Zusammenfassung von Meetings oder E-Mails und Formulierung eines Anschreibens, das ist sicherlich begrenztes Risiko. Das ist vermutlich eher unkritisch. Aber wenn Agenten haben, der beispielsweise Bewerbungsunterlagen klassifiziert oder andere Vorbereitungen trifft für rechtlich relevante Entscheidungen innerhalb des Unternehmens, dann sind wir sehr, sehr schnell in dem Bereich von Hochrisikoanwendungen von der Klassifikation her, und dann greifen eben durch den EU-AI-Act entsprechend andere Dokumentationspflichten und auch entsprechend andere Pflicht, was die Auditierung der Agenten betrifft und was eben beispielsweise auch die Erklärbarkeit von Entscheidungen betrifft. Und da muss ich mir eben anfangs Gedanken darüber machen. Und ein möglicher Ansatz ist natürlich zu sagen, ich starte erstmal mit den weniger riskanten Anwendungsfällen und versuche da erst einmal zu verstehen, wo für meine Einsatzzwecke eben die Chancen, aber auch die Risiken oder die Grenzen von den agentischen Systemen liegen. Und dann schaue ich mir eben an, wenn ich jetzt Hochrisikoanwendungen habe oder Hochrisiko-Use-Cases habe, wo ich aber den Eindruck habe, da könnte ein Agent sehr, sehr sinnstiftend agieren und könnte sehr, sehr viel Effizienz entsprechend in den Prozess heben, dass man dann eben darüber sich Gedanken macht, wie man mit solchen hybriden Ansätzen in der Lage ist, eben die Anforderungen des EU-AI-Acts auf der einen Seite zu bedienen, aber die Vorteile der Agenten und der Autonomie auf der anderen Seite nutzen zu können.
Also mir persönlich fällt es momentan tatsächlich noch schwer, das irgendwie auf einen Nenner zu bringen, mir vorzustellen, wie zum Beispiel ja auch die Anforderung, dass es kontrolliert werden muss, dass es möglicherweise zertifiziert werden muss, nachvollziehbar sein muss, dass bestimmte Fälle auf eine bestimmte Art und Weise immer gehandhabt werden, mit dem, also nicht zufälligen, aber doch zumindest nicht deterministischen Ergebnissen, die bei Anfragen an LLMs rauskommen. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss, damit das funktioniert.
Das sehe ich ganz genauso. Wie du schon sagst, das ist ein Stück weit ist das, wenn man so möchte, auch widersprechend von den Anforderungen her. Das Einzige, was ich mir so spontan eben vorstellen kann, ist, dass man genau weggeht davon, dass der Agent komplett autonom aufgrund des Large Language Modells oder des Sprachmodells seine Entscheidungen trifft, sondern dass er eben häufiger dann an den Stellen, wo es Entscheidungen gibt, die bestimmten Regeln entsprechend zu gehorchen haben, dass er die eben beispielsweise an ein Geschäftsregelmanagement auslagert, also ein Geschäftsregelmanagement-Tool beispielsweise benutzt oder aber eben natürlich durch entsprechende Instruktionen dazu gebracht wird, das dann gemäß der Vorgaben abzuwickeln. Aber ja, vollkommen richtig, das ist mit Sicherheit einer der großen Knackpunkte, was den Einsatz von agentischer KI in Unternehmen im Augenblick bestimmt.
Ich glaube, dass der Ansatz mit dem Regelsystem, was eine bestimmte Vorgehensweisen garantieren kann, da glaube ich sehr hilfreich sein kann. Alles, was in Richtung Guardrails ist, was in einem Prompt mit drin ist oder sowas, man sieht ja, dass es eben ein Jailbreaking gibt, dass es halt die Versuche immer gibt, sowas auszuhebeln. Und ich glaube, dass es tatsächlich etwas sein muss, was wirklich hart ist, was wirklich unumgänglich, unumgehbar ist. Ich glaube, damit würde man das vielleicht diese Anforderung erfüllen können. Aber das ist auch nur eine Meinung. Gibt es aus deiner Sicht noch weitere ethische oder sicherheitstechnische Risiken, über die Unternehmen Bescheid wissen sollten?
Ja gut, ethische Regeln, Teile sind die ja schon im EU-AI-Act entsprechend berücksichtigt. Darüber hinaus gibt es natürlich sowas wie Transparenzpflichten. Das heißt also, wenn ich mit einem Agent interagiere, muss klar sein, dass ich hier mit der künstlichen Intelligenz interagiere und nicht mit einem Menschen. Selbstverständlich muss die DSGVO berücksichtigt werden, wenn ich mit entsprechenden Daten am Hand habe. Was sicherheitstechnische Bedenken betrifft, ist es natürlich so, je leistungsfähiger ich den Agenten gestalte, wenn er also eben nicht nur Dinge lesen, sondern beispielsweise auch Informationen verändern können soll, im CRM-System, im SAP-System, im HR-System, wo auch immer, dann muss ich ihm ja schreibende Berechtigungen geben. Und damit kann ich natürlich auch durchaus ungewollte Ergebnisse erzielen. Das heißt also genau die Governance sicherzugehen, dass der Agent auch nur im engen Rahmen der ihm vorgegebenen Aufgabenstellung agiert und nicht, wie du sagst, gerade eben schon andeutetest, durch irgendwelche Injection-Techniken dazu gebracht wird, etwas ganz anderes zu tun oder aber eben Daten in einer Art und Weise zu manipulieren, wie es eigentlich nicht gedacht war. Das ist sicherlich nicht ohne, denn am Ende, wenn man sich das überlegt, also sehr einfach gesprochen, wäre ein Tool ja nichts anderes als ein API-Call. Und wenn ich den API-Call-Update innerhalb eines Systems freigebe, dann kann dieser Agent typischerweise eben eine ganze Menge von Daten eben auch ändern. Und ich kann jetzt höchstens versuchen, dass ich dem Agenten, und das ist einer der Ansätze, dass der Agent immer im Auftrag des Mitarbeiters arbeitet. Das heißt also nicht mit einer technischen Kennung arbeitet, die per Definition im Grunde genommen all das, was maximal möglich sein muss, eben auch kann, sondern dass man sagt, okay, du bist jetzt im Sinne einer Sachbearbeiterrolle XY unterwegs und damit kannst du eben nur die und die Daten schreiben und die anderen Daten kannst du nur lesen. Und aufgrund dieser Berechtigungen kann ich so ein Stück weit wieder das Ganze einschränken, so ähnlich wie ich damit auch verhindern kann, dass ein Mitarbeiter, der aus welchen Gründen auch immer mir schaden möchte, irgendwelche Dinge in dem System anstellt, die er eigentlich nicht tun sollte. Aber klar, das ist auf jeden Fall ein Risikofaktor, weil wenn ich weiß, wie der Agent gebaut ist, dann kann ich unter Umständen auch versuchen, ihn in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren.
Neben der Sabotage, was du jetzt angesprochen hast, also die Datenveränderung, da sollte man natürlich Backup is King und feingranulare, auf transaktionsbezogene Rückstellmöglichkeiten wären dann natürlich sehr hilfreich. Aber neben der Sabotage gibt es ja auch noch Spionage, also die Möglichkeit, dass man vielleicht an Informationen kommt, an die man sonst gar nicht rankommen würde, weil der Agent vielleicht eben halt mit dem technischen Benutzer ausgestattet an Systeme rankommt, wo ich als Benutzer gar keine Rechte hätte und mir dann was erzählt, was da drin steht, was ich vielleicht gar nicht wissen darf.
Zum Beispiel, genau.
Mark Benioff, CEO von Salesforce, sagt, dass sein Unternehmen bereits 2025 keine Softwareentwickler mehr einstellen wird, weil es unter deren Aufgaben unter anderem mit Agentforce, also KI-Agenten, abdecken will. Der Link für das Zitat kommt mal in die Shownotes. Was denkst du, wie sieht das aus? Wie sieht das jetzt kurzfristig aus? Wie sieht das ein bisschen mittelfristiger aus? Braucht man noch Entwickler? Welche Veränderungen werden sich ergeben?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er mit diesem Zitat recht hat, weil wir sehen das selber. Code-Generierung mit großen Sprachmodellen ist eigentlich ja noch in den Kinderschuhen, ist ja im Grunde genommen auch eher so ein bisschen ein Abfallprodukt gewesen, dass man festgestellt hat, ach guck mal, das Sprachmodell ist sogar in der Lage, Code zu generieren. Wenn man es entsprechend promptet, und in der Zwischenzeit gibt es natürlich Sprachmodelle, die genau auf die Code-Generierung hin optimiert sind. Und wir haben beispielsweise bei IBM selber Sprachmodelle, die wir dann beispielsweise zur Code-Erstellung und auch zur Software-Transformation auf dem Mainframe verwenden, um beispielsweise so monolithische COBOL-Applikationen in feiner granulare Services, serviceorientierte Ansätze zu überführen und die dann beispielsweise in dem Zusammenhang auch in Richtung Java zu transformieren, um das dann hinterher entsprechend auf dem Host ausführen zu können. Und da ist das Feedback unserer Systemprogrammierer, dass man schon einen sehr, sehr viel höhere Effizienz an den Tag legt, wenn man eben mit generativer AI unterstützt den Code erzeugt. Also das glaube ich, ist wirklich der Fall. Und das mag dazu führen, dass es Unternehmen, selbst Unternehmen, die ein erfolgreiches Geschäftsmodell haben und immer wieder neuen Code generieren müssen, dass die sehr, sehr stark dieses GenAI-Tooling verwenden. Ich glaube nicht, dass Entwicklerrollen komplett verschwinden werden. Ich fände es auch irgendwo, zumindest für mich im Augenblick, noch schwer vorstellbar. Das erinnert mich dann so ein bisschen an Skynet und an diese Dystopien, die man dann in dem Zusammenhang unter Umständen entwickeln kann. Aber ich meine, klar, ich kann mir natürlich heute schon zumindest mal vorstellen, warum sollte es nicht den Design Agent geben, der aus irgendwelchen Hills, Epics und Use Cases oder User Stories ein Systemdesign schreibt, der dann der nächste Agent erzeugt daraus dann entsprechend Code. Dann gibt es noch irgendwie den Testagent, der erstmal Testdaten generiert und hinterher den Code entsprechend testet und debuggt. Und dann gibt es noch den Deployment Agent, der das Ganze hinterher in die Produktion übernimmt und ein Mensch hat da nie drauf gucken müssen. Das mag theoretisch technisch möglich sein. Wir sollten aber immer, und das gilt ja auch für das eben kurz angerissene Thema EU-AI Act, Human in the Loop ist King. Das heißt also, es sollte immer irgendwie noch einen Menschen geben, der das Ganze überwacht, der das bei allem noch so ein Stück weit die letzte Kontrollinstanz ist. Und ich finde es auch, es ist sicherlich gut, dass man Code durch ein Large Language Modell erzeugen kann. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr gut, wenn man noch Menschen hat, die diesen Code nochmal validieren können, nochmal schauen können, bevor er dann hinterher wirklich in Produktion übernommen wird. Und so ähnlich sehe ich das in dem Zusammenhang eben auch. Ich glaube, dass Agenten sicherlich eine Reihe von Aufgaben übernehmen können. Die werden uns unterstützen im digitalen Büro, die werden uns lästige Aufgaben abnehmen können. Ich finde also gerade so etwas wie Meetings zusammenfassen, ja, das ist einfach toll, was man damit machen kann. Oder auch Terminfindung ist selbst mit solchen Optionen, wie sie heute in Microsoft Outlook integriert sind, ist schon mal sehr hilfreich innerhalb des eigenen Unternehmens. Wenn es jetzt aber dann darum geht, nochmal Personen aus einem anderen Unternehmen mit einzubinden, dann ist so eine Terminabstimmung manchmal schon wieder ein bisschen kompliziert. Wenn sowas dann automatisierter erfolgen kann, dann sind das wirklich Produktivitätsgewinne und auch Dinge, die einfach für dich als Menschen ja nichts ist, wo du besonders viel draus ziehst, wenn du sagst, oh, jetzt habe ich es endlich geschafft, diesen blöden Termin mal vereinbaren zu können. Also da glaube ich schon, da bringt agentische KI eine Menge an interessanten Fähigkeiten mit. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass es zumindest in den nächsten Jahren eben auch noch ganz klare Grenzen gibt, die beispielsweise durch den EU-AI-Act gegeben sind, was so die unternehmensweite Anwendbarkeit von Agenten betrifft. Und damit bleibe ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Die Agenten können dazu führen, dass wir Bereiche automatisieren können, die wir heute noch nicht automatisiert haben, weil wir zu wenig darüber wissen, wie der einzelne Ablauf denn dann entsprechend ausgeprägt sein müsste, so dass ich dann sagen kann, okay, ein Agent, der relativ autonom die Schritte plant, der kann dann mit einer jedes Mal neuen Aufgabenstellung eben trotzdem ein Stück weit die Automatisierung umsetzen. Aber es wird immer noch bestimmte Grenzen geben und es wird nach wie vor eben die anderen Automatisierungstechnologien geben, die daneben stehen und die das Ganze unterstützen, sodass man eher so ein holistisches Bild bekommt, wo Agenten eben ein Teil sind, aber nicht das sind, was sozusagen hinterher als einziges Element nur noch die gesamte Automatisierung bestimmt.
Glaube ich auch nicht. Und auch, ich sehe es noch mal ein bisschen kritischer und ich bin da noch ein bisschen zweifelnder, was auch diese Kurzfristigkeit angeht. Also klar, dass ein jemand, der programmieren kann, der Probleme strukturiert auseinandernimmt und sowas damit schneller Code schreiben kann, Effizienzgewinne hat, von Faktoren haben kann, gehe ich mit. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Schleifen es braucht, um jemand von einer groben Vorstellung, ich bräuchte jetzt ein System, das das und das für mich tut, hinzukommen zu einem System, was wirklich das und das tut, was der Mensch braucht, inklusive all dessen, was er gar nicht weiß oder wovon er von selbstverständlich ausgeht oder an die Ausnahmen, die er nicht gedacht hat, das sind ja unendlich viele Schritte von Verfeinerung von Interviews, von Anforderungsmanagement. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Teil, das den Gedanken aus dem Menschen rauszuholen, was er braucht und dann wirklich das zu schaffen, was er wirklich braucht, dass das in absehbarer Zeit über KI, einem System von KIs, die dann vielleicht auch zusammenspielen, lösbar sein wird. Also ich glaube, klar, und ich meine, wir haben auch immer mehr Schwierigkeiten, Entwickler zu finden, KI-Spezialisten zu finden. Es, weil es immer weniger Menschen gibt, die in Deutschland zumindest die arbeiten können und wollen, im arbeitsfähigen Alter sind. Wir haben ja diese entsprechende Entwicklung in der Gesellschaft. Dann einfach zu sagen, okay, ich brauche ein paar weniger Leute, die ein bisschen weniger Code selber schreiben, sondern ein bisschen mehr, ich sag mal, wie ein Maschinenbetreuer oder wie jemand, der eine große Werkzeugmaschine benutzt, der nicht mal selber die Werkzeuge stanzt, sondern die werden halt von der Maschine gestanzt, aber wo er eben halt Kontrollaufgaben hat, Steuerungsaufgaben hat, Planungsaufgaben hat. Ich glaube, das wird auch noch lange so bleiben.
Das wird hoffentlich noch lange so bleiben, weil sonst haben wir ja irgendwann praktisch, zumindest in der IT-Industrie, nichts mehr zu tun. Wenn dann die Software wird von Robotern geschrieben, dann wird dann hinterher die Software von Robotern an andere Roboter verkauft. Oder braucht man dann überhaupt noch Software zu kaufen, weil man schreibt sie ja dann eigentlich komplett selber. Das sind alles Themen und da bin ich komplett bei dir. Also im Grunde genommen genauso dieser Ideation-Prozess, was brauche ich eigentlich, um mein Problem zu lösen? Dafür werden wir Menschen weiterhin gebraucht werden und das ist, denke ich, auch gut so.
Eine Sache noch, also du selber bist ja auch eher im Umfeld unterwegs, dass bei der IBM, dass du sehr, sehr große Kunden bedienst und für die tätig bist. Ist das Thema KI-Agenten etwas, was absehbar nur für multinationale Konzerne wichtig sein wird? Oder sieht das mit kleinen und mittelständischen Unternehmen aus? Können die sowas in absehbarer Zeit auch nutzen?
Also da glaube ich schon, dass das etwas ist, was auch für kleine und mittelständische Unternehmen nahezu genauso hohen Stellenwert haben wird. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf diese Frage, die wir zwischendrin mal aufgeworfen haben. Natürlich wird ein kleines mittelständisches Unternehmen sich wahrscheinlich nicht eine Infrastruktur ins Haus holen, bei der dann entsprechend diese KI darauf ausführungsfähig ist. Wobei dazu haben wir beispielsweise von der IBM Lösungen, wo dann eben Storage, GPUs und alles in der Box im Grunde genommen ins Rechenzentrum gestellt wird. Zwei Steckereien, einmal Netzwerk und einmal Strom. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Kleiner Werbeblock zwischendrin. Nein, aber das kostet aber natürlich auch. Und das wird sich häufig für ganz kleine Unternehmen ja nicht unbedingt rechnen. Aber trotz und alledem, dafür gibt es ja dann wieder die SaaS- oder Cloud-basierenden Offerings. Ich glaube, dass das durchaus etwas ist, also Agenten durchaus etwas ist, was eben auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen sich durchsetzen wird, weil eben genau diese Effizienzsteigerung und das Entlasten der Sacharbeitenden von den Tätigkeiten, die im Grunde genommen sowieso keiner besonders gerne macht, dass man das eben an den Agenten abgeben kann. Und von daher finde ich es auch ein bisschen schade, dass wir diesen Begriff Agenten in der Zwischenzeit verwenden und nicht mehr von Assistenten sprechen, wobei eben, sagen wir mal, von der Reife her man ja so den Eindruck hat, der Agent ist eben das, was nochmal besser ist als der Assistent. Der Assistent ist nicht dieses autonome Wesen, sondern der Agent ist eben genau dieses autonome Wesen, was dann wesentlich intelligenter und wesentlich flexibler ist. Aber ich finde im Grunde genommen, die also von dem Sprachgebrauch her das Thema Assistent sehr, sehr gut, weil das ja eigentlich genau eben diese Funktion ist, die einem die etwas lästigeren Aufgaben entsprechend abnehmen kann. Ja, und glaube, da liegt eben genau die Kraft und das Potenzial drin, dass man eben die unangenehmen Dinge durch den Computer erledigen lassen kann und sich selber eben stärker auf die kreativen Fähigkeiten des Menschen und auf das, was den Menschen eben auszeichnet, zurückziehen kann, was einem ja typischerweise auch mehr Spaß macht, als eben genauso etwas wie, ja, jetzt muss ich dieses Meeting noch zusammenfassen, ja, jetzt muss ich noch die 3 Follow-up-E-Mails verschicken und so weiter. Kennen wir alle aus unserem beruflichen Umfeld. Wenn wir das nicht machen müssten, wären wir glücklich darüber. Also ich zumindest.
Ja, solange es nicht so ist, wie der Chirurg, der sagt, ja, wenn ich nicht die ganzen Leute operieren müsste, würde mein Job richtig Spaß machen.
Augen auf bei der Berufswahl.
Ja. Michael, wenn jemand noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, was IBM da an Angeboten hat, kann er hoffentlich auf dich zukommen?
Kann er natürlich gerne auf mich zukommen. Er kann sich auch gerne vorher schon mal auf unserer Webseite schlau machen, www.ibm.com/agents. Dann ist man direkt mitten in der agentischen KI.
Und natürlich kann er auch uns fragen.
Natürlich.
Okay, vielen Dank, Michael, für dieses ausführliche und sehr tiefgehende teilweise Interview und oder das Gespräch. Und bin wahnsinnig dankbar, dass du Zeit gefunden hast, dass du heute mit uns hier diese Aufnahme gemacht hast.
Ja, vielen Dank nochmal, Thomas, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und immer gerne wieder, wie man so schön sagt.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.